Antisemitismus und Hass im Netz. Antisemitismus im Internet. Antisemitismus im Internet und Dark Social. Wie sich der Hass auf Jüdinnen und Juden im Netz verbreitet. Diese Sendung ist aus der Zusammenarbeit mit dem Community Media Forum Europe, CMFE, entstanden, im Rahmen des Projekts Get the Trolls Out vom Media Diversity Institute, MDI. Jüdinnen und Juden sind Menschen wie du und ich. Das sei vorausgestellt, bevor wir mit einem Aber starten müssen. Denn du und ich, also wir Nicht-Jüdinnen, können uns meist gar nicht vorstellen, wie es ist, beinahe alltäglich mit einem gegen einen selbstgerichteten Vernichtungswillen konfrontiert zu sein. Antisemitismus ist keine reine Diskriminierung. Besonders in Deutschland ist Antisemitismus immer mit der Shoah zu denken. Die industrielle Vernichtung von über 6 Millionen Menschenleben wurde mit antisemitischer Diskriminierung eingeleitet. Menschen wurden aufgrund ihrer Abstammung entmenschlicht und vernichtet. Das war nicht nur deshalb möglich, weil die Nationalsozialisten mit blutiger Gewalt jeden Widerstand zu brechen suchten. Nein, der Holocaust, dieser industrielle Völkermord, war vor allem auch deshalb möglich, weil Jüdinnen und Juden seit Jahrhunderten als Sündenböcke missbraucht wurden und man sie in das Zentrum zahlloser Verschwörungstheorien geschrieben hat. Umso erschreckender ist es da, dass sich im Internet wieder Antisemitismus und antisemitische Verschwörungserzählungen in rasender Geschwindigkeit verbreiten. Und dieser Netzantisemitismus zeigt auch schon wieder seine mörderischen Auswirkungen. Das mussten wir spätestens beim versuchten Massenmord an Jüdinnen und Juden in Halle an der Saale zu Yom Kippur 2019 anerkennen. Doch auch wenn die mörderischen Auswirkungen von Antisemitismus im Netz sich mit Gewalt in die Schlagzeilen bringen, sehen viele das Problem nicht deutlich. Das liegt einerseits an vielen antisemitischen Codes, die die eigentlichen Aussagen verschleiern, andererseits auch an der Wahl der Plattformen, die vielen unbekannt sind und andere radikalisieren. In dieser Sendung wollen wir deshalb Aufklärung schaffen und Lösungsansätze liefern. Hierfür hatten wir das Glück, mit mehreren ExpertInnen zu sprechen. Einerseits waren das die Kolleginnen von Polysphere, das sich selbst als Beratungsnetzwerk, Ideenlabor und Navigator für den modernen Politikbetrieb beschreibt. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs hatten die Politikkommunikationsexpertinnen gerade ihr Projekt Antisemitismus im Dark Social öffentlich gemacht. Wir hatten das Glück, mit dem Geschäftsführer Philipp Seelhoff, der Leiterin Digitale Kommunikation Mareile Ide und dem Leiter Research Georg Bauer zu sprechen, die uns die Ergebnisse ihrer Recherchen in den digitalen Netzwerken und insbesondere den blinden Flecken jenseits der Massenplattformen darlegen konnten. Auf Seiten der Wissenschaft stand uns hingegen Monika Hübscher mit all ihrer Erfahrung Rede und Antwort. Sie ist Doktorandin an der Haifa-Universität in Israel und forscht aktuell über die Antisemitismen in den Facebook-Profilen der AfD, also der sogenannten Alternative für Deutschland. Außerdem ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Duisburg-Essen und arbeitet dort am Forschungsprojekt Antisemitismus und Jugend. Wir sind auf sie aufmerksam geworden, weil sie einen Sammelband mit herausgegeben hat, der Antisemitism and Social Media heißt. Es wird also direkt klar, ganz unbeobachtet und unerforscht ist der Antisemitismus im Internet nicht. Sowohl politische BeraterInnen als auch ForscherInnen nehmen ihn ganz genau in ihren Blick. Das ist auch gut so, denn letztlich gibt es gerade bei der Betrachtung von Dingen, die im Internet stattfinden, die Tendenz, sie zu unter- oder zu übertreiben. Je nachdem, wer gefragt wird. Deshalb starten wir direkt rein in unsere Erforschung des Antisemitismus im Internet mit der Antisemitismusforscherin Monika Hübscher und der Frage, hat der Antisemitismus durch das Internet eigentlich zugenommen?
Also es lässt sich gar nicht richtig feststellen. Was wir, glaube ich, in der Forschung feststellen, ist, dass Antisemitismus direkter geäußert wird. Das hat einmal mit der Diskursverschiebung nach rechts zu tun, die wir in Deutschland zum Beispiel durch die AfD erlebt haben. Und dann hat das definitiv auch damit zu tun, dass man sich in den sozialen Medien heute immer noch relativ frei äußern kann und erwarten muss, dass man dort auf großen Widerspruch oder Reglementierung trifft, wenn man sich antisemitisch äußert.
Dazu kommt ja wahrscheinlich auch noch, dass davor diese ganzen Stammtischparolen nur unter Leuten geäußert wurden, dass nichts verschriftlicht wurde und es nicht nachvollziehbar war. Von dem her stelle ich mir das ganz schwer vor, hier eine Einschätzung zu treffen.
Also soziale Medien sind halt wahnsinnig visuell. Dort wird Antisemitismus meist über Bilder und Videos auch kommuniziert. Und in der Forschung ist der Schwerpunkt eigentlich immer noch auf Hate Speech, also antisemitischer Sprache, antisemitischen Ausdrücken. Und hinzu kommt noch, dass soziale Medien einfach global sind. Das heißt, Memes, die vielleicht aus den USA kommen, landen dann plötzlich in den sozialen Medien in Deutschland und werden dann vielleicht noch mit deutschem Schriftzug verziert. Aber finden wir dann auch zum Beispiel in Social Media in Südafrika oder Frankreich oder sonst wo. Also auch deshalb, weil Antisemitismus in den sozialen Medien Algorithmen betrieben ist und deswegen global, ist es sehr schwer zu sagen, es gibt jetzt mehr oder weniger oder so viel Antisemitismus.
Der Antisemitismus im Internet, den wir demnach in den deutschen Social Media Gruppen wahrnehmen und beobachten, ist also auch ein globaler, sich durch Algorithmen weiter verbreitender Content-Antisemitismus. Allerdings sind es nicht nur Algorithmen, die Antisemitismus in die sogenannten Timelines schwemmen. Das zeigt sich auch an den Antisemitismusvorwürfen, die gegen die sogenannten Querdenker immer wieder vorgebracht werden. Georg Bauer von Polysphere ordnet diesen Fall für uns ein.
Ja, also man muss natürlich sagen, dass auch bei den Querdenkern oder denjenigen, die mit Querdenkern zum Beispiel spazieren gehen, auch einfach impfkritische Menschen sind, die nicht gleich antisemitisch sind. Und irgendwie gibt es aber einen Weg, der Menschen radikalisiert von kritischen Einstellungen, vielleicht auch von einem Gefühl, in irgendeiner Form nicht zur Gesellschaft mehr richtig zu gehören oder Ängste zu haben. Irgendwie funktioniert das über soziale Medien oder dann sind es Dark Social, dass die Menschen sich radikalisieren. Und da ist ein typischer Weg, es gibt zum Beispiel eine tolle Studie vom ISD, das Institute for Strategic Dialogue, die klar nachgezeichnet hat, wie rechte Strukturen sich in 2018 von Facebook, als Gruppen gelöscht wurden, in Richtung Telegram bewegt haben. Und ungefähr 2020 im Sommer, Herbst kamen dann die ganzen Impfkritiker / Querdenker hinterher, weil dann auch diese Inhalte gelöscht wurden auf Facebook und solchen größeren Netzwerken. Und das funktioniert wie so eine Membran. Also man kommt irgendwie immer weiter in immer radikalisiertere Gruppen. Also es ist wirklich so ein Hopping von Facebook, sehr vorsichtig sagen moderate Gruppen, wo Antisemitismus noch sehr besprenkelt ist, sehr selten ist. Und dann geht es viel darum, wir wollen unsere Kinder schützen, wir sind für Demokratie, für Freiheit und so weiter. Und das ist ja erstmal, also auch für jemanden, der das so von außen liest, vielleicht sogar sympathisch. Und dann passiert irgendetwas in diesen Gruppen, dass man eingeladen wird in die nächste Gruppe. Die nächste Gruppe ist dann ein bisschen offener oder ein bisschen radikaler, ein bisschen antisemitischer. Und solche Inhalte tauchen dann eben in Codes auf oder in Form von Holocaust-Leugnungen und so etwas. Und dann wird es immer von Gruppe zu Gruppe immer schlimmer. Und dann verlassen die Menschen ja auch irgendwann Telegram und gehen in noch radikalere Plattformen wie BitChute, 8kun. Und da ist es dann ganz offen. Also irgendwas auf diesem Weg im Digitalen passiert, dass die Menschen radikalisiert werden und von, ich sag mal, einfach vom Impfkritischen ins richtig stark Antisemitische kommen und Menschen umbringen wollen.
Mareile Ide, ebenfalls von Polysphere, weist allerdings auch darauf hin, dass nicht immer alle merken, dass sie gerade in rechte Muster abdriften.
Ich glaube, es ist durchaus relevant, dass viele Menschen wahrscheinlich am Anfang auf ihrer Reise in diese dunklen Seiten des Internets, gerade auch mit Blick auf antisemitische Inhalte, das vielleicht auch selbst erstmal gar nicht begreifen, dass das antisemitisch ist, was sie da als Weltbild gerade im Begriff sind zu adaptieren, was natürlich ein Stück weit auch an den Codes liegt. Ich glaube, es ist wichtig, dass es bei ganz, ganz vielen, die in diese Szene geraten, ein hohes Misstrauen, das sich dann zu einer Feindlichkeit auswächst, mit Blick auf Eliten gibt, mit Blick auf Regierung gibt, mit Blick auf Staat gibt. Und dann gibt es ja beispielsweise dieses berühmte Narrativ rund um George Soros beispielsweise. Und da wird ja nicht konkret zum Ausdruck gebracht, ich finde das schlimm, weil das eine jüdische Weltverschwörung ist, sondern das wird subtiler kommuniziert. Und ich glaube, vielen ist am Anfang nicht klar, dass es dabei um eine antisemitische Erzählung geht. Da geht es in erster Linie, glaube ich, erstmal darum, dass man gegen die da oben ist. Das ist bei ganz, ganz vielen in der Querdenker-Szene so, auch bei denen, die vielleicht noch nicht radikalisiert sind. Aber die sind alle gegen die da oben. Und darüber lässt sich dann natürlich auch eine Radikalisierung herstellen, die natürlich aber aus ganz unterschiedlichen Richtungen dann zu verstehen ist.
Woran es liegt, dass Antisemitismus nicht immer erkannt wird und Leute in das Muster abrutschen können, erklärt uns Monika Hübscher mit ihrem Vergleich zwischen dem historischen Antisemitismus und dem aktuellen in den sozialen Medien und Messengern.
Einmal haben wir diesen historischen Antisemitismus noch in Memes enthalten, ganz klar, auch in Sprachspuren, wo es immer noch Ausdrücke aus dem Nationalsozialismus gibt, definitiv. Gleichzeitig gibt es auch aber Reglementierung in den sozialen Medien und das heißt, Formen von Antisemitismus passen sich dann immer an oder tauchen immer kodierter auf, weil die Menschen, die sich so ausdrücken wollen oder die Userinnen, die sich so ausdrücken wollen, merken, das wird halt aussortiert oder das wird gemeldet, das heißt, sie müssen es umgeben, deswegen drücken wir das in kodierter Form mehr aus. Aber man kann antisemitische Hate Speech teilweise mit Algorithmen oder mit Artificial Intelligence oder künstlicher Intelligenz auf Deutsch schon in den sozialen Medien dekodieren oder entdecken. Aber mit den massenhaften antisemitischen Bildmaterialien, die wir haben, da sind wir noch nicht so weit.
Ein paar Beispiele, welche unterschiedlichen Visuals es dabei gibt, wurden uns dabei auch gleich mitgeliefert von Monika Hübscher.
Es gibt einfach unglaublich viel massenhaft verschiedene Formen von Visuals, die Antisemitismus ausdrücken. Also da gibt es einmal Peter Frosch, dann gibt es ganz bekannt The Happy Merchant, was ganz stark verweist auf die typischen antisemitischen Stereotypen, Bildern, die wir auch kennen aus den Stürmern. Dann gibt es aber ganz verschiedene. Es gibt zum Beispiel dieses ganz berühmte Bild, was Donald Trump getweetet hat, auf dem Hillary Clinton zu sehen ist und im Hintergrund Davidsterne und Dollarscheine. Das ist halt eher so eine kodierte Form von Antisemitismus, die ganz viele nicht erkannt haben, aber es ist tatsächlich ein antisemitisches Statement. Und das bringt uns wieder zu einem anderen Thema. Teilweise sind diese Memes oder diese antisemitischen Visuals hochkomplex und einfach sehr schwer zu dekodieren. Ich mache das teilweise in Seminaren mit Studentinnen oder auch in Workshops mit Multiplikatorinnen oder Lehrkräften. Und ich merke immer wieder, wie schwer das ist, Antisemitismus in den sozialen Medien zu dekodieren, weil er einfach in so verschiedenen Formen dort auftritt.
Der Antisemitismus über Visuals, also bildlichen Content oder über schriftliche Codes und Verschwörungserzählungen, ist also nicht einfach zu dekodieren. Es klingt fast danach, als drohe eine Dauerberieselung mit Hass alle, die damit auch unwissentlich in Berührung kommen, langsam und unaufhaltsam zu vergiften und so zu radikalisieren. Georg Bauer von Polysphere schränkt diese Befürchtung allerdings ein.
Na, also selbst für eine Prophezeiung würde ich es auf keinen Fall nennen. Also es ist schon so, dass sozusagen die Gruppen, die auch die Plattformen, die besonders radikal sind, ein bisschen kleiner sind als die Moderatorin. Das heißt, es gibt schon irgendwie nochmal einen Filterungsprozess. Und es gibt ja auch Techniken, das passiert ja auch gerade sehr viel in der Forschung und in der Zivilgesellschaft, wie man Menschen aufhält auf diesem Weg. Also es gibt schon erstens einfach Menschen, die einfach nicht so weit gehen würden und dann eben auch Methoden, Prozesse, die passieren, die Menschen auf dem Radikalisierungsweg aufhalten.
Auch wenn diese Radikalisierung und Vergiftung mit Antisemitismus im Internet mit technischen Mitteln und vor allem auch gesellschaftlich entgegengewirkt werden kann, zeigt sich doch, dass manche Menschen für die Beeinflussung im Netz empfänglicher sind als andere. Hierfür hat Georg Bauer von Polysphere sogenannte Personas erstellt.
Also Personas, oder man kann vielleicht auch sagen, einfach so typische Radikalisierungstypen. Also geht es einfach darum zu beschreiben, welche jetzt nicht konkreten Personen, sondern idealtypische Muster es gibt von Menschen, die sich radikalisieren und wie die sich radikalisieren. Und von diesen Personas haben wir 8 herausgearbeitet. Und das basierte so ein bisschen auf Theorien von einem Soziologen, William Heidmeier, der ähnliche Personas schon einmal vorbereitet hatte. Aber was wir gemacht haben, ist, dass wir geschaut haben, was gibt es sonst für Forschung, was gibt es auch zum Beispiel für Porträts von Menschen, die sich radikalisiert haben und was passiert eben in den Netzwerken, also in den Messengern oder in den sozialen Medien und was äußert sich dann an manchen Typen. Und da gibt es zum Beispiel den Suchenden, also jemand, der relativ fern noch ist von einem Radikalisierungsmilieu, aber irgendwie auf der Suche ist, vielleicht auch nach einer Vereinfachung der Welt und nach einem eigenen Sinn, nach Selbstwirksamkeit auch, irgendwie eine Aufgabe zu haben im Leben und sozusagen von dieser suchenden Warte aus sich dann radikalisiert. Es gibt aber dann auch schon den Waffennaher, der sozusagen sehr interessiert ist, schon von Anfang an irgendwie eine Prädisposition hat, die ihn von Gewalt fantasieren lässt. Dann gibt es sozusagen einfach nur so eine Schablone für diese Gewalt. Also jetzt würde man ein Fass, das schon schön ausgeformt ist, das Inhalt schütten und dann hat er einen Grund, warum er gewalttätig wird. Es gibt den Kampfkunst relativ nah daran, der sich auch von einem bestimmten Männlichkeitsbild her versteht. Auch da ist es wichtig, nochmal festzustellen, dass diese Typen nicht einfach nur antisemitisch sind, so wie eben diese Radikalisierung eben einfach auch nicht nur in Richtung Antisemitismus funktioniert, sondern eben intersektionell ist, was ein wichtiger Teil von unserer Arbeit auch war, nochmal herauszustellen. Es gibt sehr eindeutige Überschneidung mit frauenfeindlichen Tendenzen zum Beispiel.
Diese von Georg Bauer beschriebenen Personas sind Idealtypen, von denen manche uns zumindest entfernt auch im eigenen Umfeld bekannt vorkommen dürften. Doch das heißt nicht, dass es sich nicht doch lohnt, frühzeitig zu reagieren und eben diese Leute auf ihr Verhalten im Netz und im realen Leben anzusprechen, wie uns Mareile Ide von Polysphere erklärt.
Es gibt so gewisse Überschneidungen mit der Forschung, glaube ich, zum Rechtspopulismus und zur AfD. Nicht ohne Grund laufen die da ja auch vielfach mit. Und Gregor hat vorhin auch schon einmal den Begriff der Membran genannt. Ich glaube, wenn man sich das Ganze vielleicht wie eine Zwiebel vorstellt, ja, und sich die Menschen, die solchen Ideologien anhängen, auch in Form eines Zwiebelmodells, nicht den Einzelnen, sondern die Gruppe so vorstellt, dann hat man, glaube ich, eine Erreichbarkeit, das zeigt auch die Forschung im Zusammenhang mit rechtspopulistischen Einstellungen, die relativ außen quasi auf der Zwiebel angesiedelt sind, die kann man noch ansprechen. Die sind auch noch mit Argumenten erreichbar. Je geschlossener das Weltbild wird und wird das zunehmend schwieriger und irgendwann gibt es im Grunde von außen keine Ansprechbarkeit mehr, keine argumentative Ansprechbarkeit jedenfalls. Es ist auch so, dass es auch in dem Zusammenhang im Grunde kaum Forschung gibt, wie man daran noch rankommt. Ich glaube, das kann im Individuum jeweils gesehen dann höchstens nur noch aus ihm selbst herauskommen. Wichtig aber, die außen sind, das sind nicht viele, aber die sind ansprechbar und es ist so, dass man natürlich auch verhindern kann, dass es überhaupt so weit kommt. Also, dass man gerade vielleicht, wenn man jetzt mal auf zivilgesellschaftliche oder auch ganz private Fragen überträgt, wenn man feststellt, irgendjemand fängt an, in diese Richtung zu tendieren, ja, einzugreifen, bevor irgendwann das Weltbild so in sich geschlossen ist, dass es da keine Tür rein oder raus mehr gibt. Und das ist eigentlich auch das Tragische daran, dass man, wenn man die Leute einmal verloren hat, es im Grunde nicht möglich ist, da wieder richtig ranzukommen, außer vielleicht mit einer ganz intensiven, langfristigen Beschäftigung. Aber wir merken ja auch im gesellschaftlichen Diskurs, dass die Bereitschaft auch von den Leuten, die gerade nicht in diesem Milieu unterwegs sind, zunehmend geringer wird, sich mit diesen Leuten zu beschäftigen oder zu befassen. Also dass es da tatsächlich ja auch eine hohe Aggressivität gibt, verständlicherweise. Ich glaube, also dass das wirklich eines der größten Probleme ist, an die Leute, die wirklich im ganz festen Kern sind, dass man an die nicht mehr rankommt, aber eben in den äußeren Schichten dieses Zwiebelmodells, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, natürlich eine Möglichkeit gibt. Und insbesondere, weil das Ganze auch vielfach im virtuellen Raum stattfindet, dort virtuell auch anzusprechen. Also das ist dann natürlich eher eine Aufgabe der Politik, dann am Ende dort entsprechende Ideen zu entwickeln, wie man schon im virtuellen Raum quasi verhindert, dass das Abdriften geschieht.
Das Problem mit dem Abdriften, also der Online-Radikalisierung, ist auch für die Antisemitismusforscherin Monika Hübscher nichts Neues und ihr auch schon oft in ihrer Forschung begegnet.
Soziale Medien manipulieren definitiv das, was wir heute als sagbar empfinden, vor allem auch wenn es um Antisemitismus geht. Und deswegen können wir eigentlich in der Forschung und auch wenn es um die Eindämmung von Antisemitismus geht, darüber müssen wir eigentlich von Antisemitismus im Zeitalter von Algorithmen reden.
Wenn von Antisemitismus im Zeitalter der Algorithmen geredet wird, sind natürlich auch diejenigen in der Pflicht, die von diesen Algorithmen profitieren. Die Betreiber der sogenannten Social-Media-Plattformen. An die hat Monika Hübscher auch eine klare Forderung.
Ich glaube, wir brauchen einen ganz anderen Ansatz. Und zwar nicht nur, wenn es um Antisemitismus geht. Wir brauchen eine Social Media Literacy. Ja, vor allem in Deutschland sind die Menschen überhaupt noch nicht digitalisiert und verstehen noch nicht genau, wie soziale Medien funktionieren und welchen Einfluss sie auf ihr Leben haben. Ich habe gerade für ein Projekt junge Menschen interviewt im Alter von 14 bis 26. Die verstehen das ziemlich gut. Die verstehen auch Algorithmen und wie die Inhalte, die sie in den sozialen Medien sehen, auf ihren Newsfeed zum Beispiel kommen, das verstehen die ziemlich gut. Andere Generationen haben nicht so eine gute Social Media Literacy und da müssen wir eigentlich nachholen. Und eigentlich müssen das schon, da bin ich der Meinung, müssen die Anbieter von sozialen Medien, so wie Meta, TikTok und so weiter und so fort, müssen viel mehr Verantwortung dafür übernehmen, dass die Leute, die ihren Service benutzen, wissen, was da mit ihren Daten passiert, wissen, was mit den Inhalten, die sie posten, passiert und wie sie überhaupt die Inhalte, die ihnen zugespielt werden in den sozialen Medien, wie sie die eigentlich bekommen, wie Algorithmen das eigentlich entscheiden. Also ich wäre sehr für eine Social Media Literacy, die im Schulunterricht beginnt, wo auch die Plattformen zum Beispiel, bevor man sich auf Facebook anmelden kann, muss man zum Beispiel ein Video schauen, wo einem all diese Sachen erklärt werden. Das Problem dabei allerdings ist, dass soziale Medien natürlich an den Inhalten, die User und Userinnen auf Social Media stellen, verdienen. Denn je länger ein User sich bestimmte Inhalte anguckt oder je länger ein User auf der Plattform bleibt, desto mehr machen die Firmen Geld mit zum Beispiel Werbung, die sie nebenbei zeigen können. Und vielleicht kennen Sie das selbst von Ihrem Verhalten auf Social Media. Je aufregender oder radikaler ein Social Media Post ist, desto länger gucken Sie sich den an, desto mehr lesen Sie Kommentare oder schreiben selbst etwas hin, liken, disliken. Ja? Und darüber müssen die Menschen, die sich auf Social Media bewegen, meiner Meinung nach einfach mehr Bescheid wissen. Und das muss transparenter kommuniziert werden von den Firmen, aber auch sollte das meiner Meinung nach in den Schulen gelernt werden, an den Unis, überall, weil Social Media einfach in der Zukunft eine viel, viel größere Rolle noch in unserem Leben spielen wird als jetzt.
Die Social Media Literacy oder auf Deutsch Social Media Medienkompetenz ist also etwas, das wir lernen sollten und auch gelehrt werden sollte. Allerdings stellt sich doch die Frage, wie sich ausgerechnet in Deutschland antisemitische Denkmuster so leicht verbreiten. Letztlich ist der Lehrplan in der Bundesrepublik doch ganz stark darauf ausgerichtet, die schrecklichen Auswirkungen des Antisemitismus zu vermitteln. Jedem und jeder dürfte in der Schule und auch in den klassischen Medien vermittelt worden sein, wie der Antisemitismus und die antisemitische Propaganda der Nationalsozialisten den Holocaust vorbereitet haben, der letztlich zur industriellen Ermordung von über 6 Millionen Juden führte. Doch genau darin könnte auch ein gewisses Problem im Kampf gegen den Antisemitismus im Internet liegen, wie Monika Hübscher erklärt.
Also ich finde es wichtig herauszustellen, dass es nicht darum geht zu sagen, die und diejenigen sind die Antisemiten, sondern es geht darum, antisemitische Narrative in unserer Gesellschaft zu dekonstruieren und zu verstehen. Und wenn man sie dekonstruiert und versteht hat, dann kann man sie auch bekämpfen, ja, oder eindämmen. Und es passiert auch, dass Menschen sich antisemitisch äußern, obwohl sie es nicht wollen. Ganz einfach, weil wir in der deutschen Gesellschaft mit antisemitismusrelevantem Wissen sozialisiert sind. Das heißt, wir haben in unserer Sprache Antisemitismen. In vielen deutschen Kirchen gibt es antisemitische Bilder und so weiter und so fort. Und wir kennen die einfach. Ja, wir sind damit aufgewachsen in Deutschland. Und deswegen gibt es da eine sehr, sehr große Anschlussfähigkeit. Und wir müssen uns diesen antisemitischen Narrativen bewusst werden oder Antisemitismen bewusst werden und sie dekonstruieren und das eigentlich einüben.
Der Antisemitismus ist also trotz aller Aufklärung noch ein Teil der Gesellschaft, wie sich nicht zuletzt auch an der sogenannten Judensau an der Wittenberger Stadtkirche zeigt. Doch wie kann in so einer Gesellschaft und in so einem Umfeld das Aufbrechen antisemitischer Narrative gelingen?
Das kann funktionieren, indem diejenigen, die aufklären, erstmal bei sich selbst anfangen. Ich muss das bei mir selbst auch machen, weil auch ich bin in Deutschland groß geworden und sagen mit Antisemitismus relevantem Wissen sozialisiert worden. Also fängt an mit sensibel sprechen. Wenn wir zum Beispiel über Holocaust-Gedenken sprechen, dass wir nicht in Narzissmen verfallen. Ganz oft passiert es, dass am Holocaust-Gedenktag oder wenn wir auch über antisemitische Vorfälle sprechen, dann selbst in Antisemitismen reden. Das kann man vermeiden, indem man auf seine Sprache achtet.
Auch das Team von Polisphere hat sich dazu Gedanken gemacht, wie der Antisemitismus aus den Köpfen rauskommen kann. Genauso wie auch zu der Tatsache, weshalb sich einige unterschiedliche Hasslager überschneiden können, wie es zuletzt bei Querdenken wieder der Fall war.
Das Ziel ist natürlich, dass man Gegenmaßnahmen, Gegenstrategien entwickelt und dass man versteht und es auch besser anwenden kann, wie man Antisemitismus wirksam begegnet. Das ist aber natürlich die große Frage, die nicht die Ersten, die sich die gestellt haben. Und es ist offensichtlich nicht so, dass Antisemitismus und Dark Social aufgehört hat, seit sie die Projekt vorgestellt haben, was ungefähr aber auch zu erwarten war. Das ist natürlich daran, dass es sehr, sehr diffizil ist und dass es sehr geschlossene Ideologien gibt. Also es gibt viele Studien, wir hatten neulich auch gerade in der Diskussion hier zur Wirksamkeit von Gegenrede. Also kannst du diese Leute eigentlich argumentativ davon überzeugen, dass diese antisemitische oder diese zionistische Weltverschwörung, um jetzt mal in den zugespitzten Bildern zu sprechen, nicht existiert. Und dass es eben keine geplante, von wem auch immer finanzierte Verschippung oder wie auch immer Manipulation gibt. So einfach ist es nicht. Also deswegen, glaube ich, gibt es die eine Dimension und das ist, da haben wir sehr viel Wert drauf gelegt, Intersektionalität. Das heißt, nochmal klarer machen und sich auch bewusst werden in der Auseinandersetzung mit diesen Gruppen. Also ein Antisemit ist selten nur Antisemit, sondern es gibt dort auch andere Hassideologien, wie auch immer, es ist Islamophobie, Homophobie, Frauenfeindlichkeit, also dass sich das überlagert. Und es ist tatsächlich oft noch so, es gibt halt diese Vorstellung, dass sich sozusagen diese Hassideologien überlagern und verstärken. Das, glaube ich, muss noch präsenter werden in der Beschäftigung dessen, dass irgendwie klar ist, dass es nie der Fall ist, dass nur jemand, der frauenfeindlich ist, nur jemand, nur islamophob ist, der nur antisemitisch ist, sondern das sind Weltbilder, die sich gegenseitig auch teilweise bedingen und verstärken. Und das andere, vielleicht nochmal als zweite Dimension, Gegenmaßnahmen oder Anwendungsbeispiele, ist tatsächlich Strafverfolgung. Und wir hatten in der Erarbeitung und auch in der Abschlussveranstaltung einen Staatsanwalt, der sich mit digitaler Gewalt und Hassrede auch beschäftigt dabei, weil es ist ja auch ein Phänomen, dass jetzt in der deutschen Strafverfolgung auch, ich meine, das wissen wir, die sind natürlich nicht irgendwie 10 Jahre vor der Zeit, sondern sind ja Dynamiken, die müssen von Gesetzen abgebildet werden und von der Strafverfolgung abgebildet werden. Und dass da sozusagen Strafverfolgung und dem also noch ein besseres Handwerkszeug geben, um zu verstehen, was in diesen Kanälen passiert. Und vor allen Dingen auch, so profan klingt, dass es diese Kanäle auch gibt, weil, wie gesagt, diese Imageboards und Videoplattformen, die sind vielen einfach nicht bekannt. Und deswegen immer besser, wenn man weiß, woher gewisse Sachen kommen, damit man auch ein bisschen proaktiver damit umgehen kann.
Wie Philipp Seelhoff von Polysphere hier dargestellt hat, geht es nicht nur darum, potenziell antisemitisch beeinflussbare Menschen zu bilden und auf die eigene Sprache zu achten. Vielmehr geht es auch darum, die Strafverfolgungsbehörden auf den neuesten Stand zu kriegen. Letztlich ist das Internet, wie immer wieder betont wird, kein rechtsfreier Raum. Damit das gelingt, darf es allerdings nicht sein, dass Codes und ganze Plattformen unter dem Radar derjenigen durchfliegen, die für die Strafverfolgung zuständig sind. Nach so viel Input nehmen wir uns jetzt kurz Zeit zu verdauen.
Lora München. Der Inhalt macht den Unterschied.
Diese Sendung ist aus der Zusammenarbeit mit dem Community Media Forum Europe, CMFE, entstanden, im Rahmen des Projekts Get the Trolls Out vom Media Diversity Institute, MDI, in der wir uns zur Mitte der Sendung etwas Zeit genommen haben, das Lied Unser Volk zu hören, das zu Ehren und für das große, leidgeprüfte jüdische Volk geschrieben wurde. Dieses Leid, das seit Jahrhunderten Jüdinnen und Juden in aller Welt plagt, wird ausgelöst durch den Hass, den wir Antisemitismus nennen. In dieser Sendung geht es um eine neuere Spielart dieses alten Hasses, nämlich um Antisemitismus im Internet. Im ersten Teil dieser Sendung hörten Sie von der Antisemitismusforscherin Monika Hübsche unter anderem über die Idee einer Social Media Literacy, über antisemitische Memes und den alltäglichen Antisemitismus, der in unserer Sprache und selbst in unseren Holocaust-Gedenken immer noch reproduziert wird. Die Politik-KommunikationsexpertInnen von Polysphere, Philipp Seelhoff, Mareile Ide und Georg Bauer berichteten über ihre Forschung zu Antisemitismus im Dark Social, wofür sie unter anderem verschiedene Radikalisierungstypen darstellten. Wer über Antisemitismus spricht oder genauer jemanden wegen antisemitischen Äußerungen rügt, wird häufig damit konfrontiert, dass der Vorwurf des Antisemitismus ein Totschlagargument sei. Häufig wird einem in diesem Fall vorgeworfen, dass man sich einfach nicht auf die Argumente oder die dargestellten Verschwörungsvermutungen einlassen will und deshalb die Antisemitismuskeule rausholt. Dieses Verhalten hat auch Georg Bauer von Polysphere häufiger beobachtet.
Wir haben die Telegram-Kanäle der Querdenker sehr genau angeschaut und da ist das Argument sehr stark. Also es geht ja oft über diese Schiene, dass die Menschen erstmal gegen etwas sind. Also es ist zum Beispiel ein interessantes Phänomen, dass die Gegner, also so jemand wie Angela Merkel oder Soros, der fast fiktive Gestalten, mit Spitznamen zum Beispiel beschrieben werden. Währenddessen Menschen aus der eigenen Gruppe immer relativ genau beschrieben werden müssen und nochmal eine Berufsbezeichnung zum Beispiel bekommen oder woher sie kommen, wenn sie erwähnt werden. Das heißt, irgendwie gibt es da eine Funktion des anderen, des Gegners, der die eigene Gruppe zusammenhält. Und der Gegner ist irgendwie näher als man sich selbst. Und das ist eben eine Funktion, wie man auch eine Gruppe, die vielleicht gar nicht so gut zusammenpasst, zusammenhält.
Gerade diese Verächtlichmachung der auserkorenen Gegner und Gegnerinnen ist ein klassischer Weg, um sich der Kritik von außen an dem teils antisemitischen Verhalten im Inneren von Gruppen zu erwehren. Statt auf die Kritik einzugehen, wird die Kritik durch Verächtlichmachung derjenigen, die sie äußern, abgewehrt. So kann es gut möglich sein, dass einige in der Gruppe tatsächlich unwissentlich und aus reinem Zugehörigkeitsgefühl antisemitische Inhalte liken oder weiterverbreiten. Die Antisemitismusforscherin Monika Hübscher meint hierzu:
Also, soweit ich weiß, ist es noch nicht erforscht. Das fehlt uns tatsächlich sehr. Rezeptionsforschung, also wie wird Antisemitismus in den sozialen Medien verstanden oder angenommen? In meiner eigenen Forschung habe ich das so ein bisschen explorativ gemacht. Also ich habe mir zum Beispiel einen AfD-Post angeguckt, der antisemitisch ist oder wo es antisemitismusrelevantes Wissen drinnen gibt und habe dann geschaut, wie wird in den Kommentaren da zum Beispiel drauf reagiert. Und daran wurde ganz klar, dass die Follower von diesem Profil oder diejenigen, die diesen Post gesehen haben, verstanden haben, dass es Antisemitismus ist und selbst mit antisemitischen Kommentaren geantwortet haben. Also das ist auch so ein Phänomen. Ganz oft gibt es in den Post antisemitische Hinweise, die sich dann in den Kommentaren wirklich teilweise schlimm eskalieren.
Das von Monika Hübscher gerade beschriebene Phänomen ist tatsächlich häufiger zu beobachten. Ein großer rechter oder verschwörungserzählender Account mit vielen sogenannten Followern schreibt einen relativ harmlos wirkenden Beitrag, der vielleicht in einem Nebensatz Ausdrücke wie neue Weltordnung enthält. Menschen, die noch nicht mit den Hintergründen dieser Ausdrucksweisen konfrontiert worden sind, können diese einfach überlesen. Für die Follower aber, die dem Account bewusst folgen und in der Kommentarspalte Gleichgesinnte vermuten, wirkt diese Ausdrucksweise assoziativ. Sie nehmen die hinter den verwendeten Begriffen stehenden Bedeutungen wahr, die ihr Weltbild stützen. Etwa bei unserem Beispiel der neuen Weltordnung, die für mehrere Verschwörungserzählungen als gemeinsamer Grundpfeiler dient. Von Seiten der Rechten wird mit diesem Ausdruck auf eine vermeintliche Verschwörung der Finanzelite angespielt, die schnell antisemitisch assoziiert wird. Einer für Menschen unhörbaren Hundepfeife gleich, rufen solche Ausdrucksweisen dann schnell Follower auf den Plan, die daraufhin antisemitische Memes oder Kommentare teilen. Daher auch der Begriff Dog Whistling. Statt sich mit öffentlich antisemitischen Aussagen angreifbar zu machen, wird ein Ton angeschlagen, der von vielen nicht wahrgenommen wird. Somit fällt es den prominenten Accounts leichter, die implizierten Aussagen abzustreiten und gleichzeitig ihren Followern zu zeigen, dass sie einer Meinung sind. Diejenigen Follower, die die versteckten antisemitischen Untertöne noch nicht wahrnehmen können, empfinden daraufhin meist die Antisemitismusvorwürfe gegen den von ihnen gemochten Account als ungerechtfertigt. In der Folge entspinnen sich Diskussionen, die Aufmerksamkeit generieren und somit die Nutzungszeit der Plattform erhöhen. Die hinter den Plattformen stehenden Algorithmen nehmen das wahr und der kritisierte Beitrag wird noch mehr Menschen angezeigt. Das bedeutet für die Social-Media-Unternehmen wiederum mehr Geld durch Werbeverkäufe und für die prominenten Accounts mehr Aufmerksamkeit. Und schon sind wir mittendrin im Teufelskreis des algorithmengetriebenen Antisemitismus, von dem Monika Hübscher vorher sprach. Welche Möglichkeiten es geben könnte, aus diesem Karussell der Hassverbreitung auszubrechen, das hören wir nach der nächsten Musikpause. Die füllt der unvergessene Georg Kreisler mit einem Lied von seiner Platte »Nicht-arische Arien«, das passend zu unserer Suche nach einer Lösung ganz einfach »Der Beschluss« heißt.
Knapp vor einem Monat saßen alle lang beisammen, weil es an Beschluss zu fassen galt.
Einer sagte ja. Lora München. Der Inhalt macht den Unterschied.
Nach dem wunderbaren Georg Kreisler mit »Der Beschluss« von der Platte »Nicht-arische Arien« sind wir wieder zurück in unserer Sendung »Antisemitismus im Internet«. Mittlerweile sind wir auf der Suche nach einer Lösung. Gut, zwischenzeitlich haben wir schon einige Vorschläge gehört. Monika Hübscher hat beispielsweise schon vorher die Idee der Social-Media-Medienkompetenz aufgemacht. Die Idee, mit Bildung gegen Hass anzugehen, muss sie allerdings auch selber etwas eingrenzen.
Ich habe tatsächlich in einer Highschool in Israel unterrichtet. Ich habe dort Deutsch unterrichtet und weiß deswegen ganz genau, welche anderen Fächer noch unterrichtet werden. Und ab der 7. Klasse lernen Schülerinnen und Schüler in Israel programmieren. Ich hatte Schüler, die haben bereits in der 10. Klasse ihre erste App gebaut. Das heißt, das Land ist generell viel, viel digitalisierter als Deutschland. Man hat fast überall Wi-Fi. Ich würde aber nicht sagen, dass Israel ein weniger großes Hate-Speech-Problem hat als Deutschland. das hat einfach damit zu tun, dass die Social-Media-Plattformen global sind und es überall die gleichen Probleme gibt. Es gibt aber Länder, die haben ein größeres Hate-Speech-Problem als Deutschland oder zum Beispiel Israel. In den Ländern, von denen wir wissen, dass Hate-Speech in den sozialen Medien zum Beispiel zu genozidaler Gewalt geführt hat. Wir wissen das von einer UN-Untersuchung und auch von einer unabhängigen Untersuchung, die Facebook selbst gemacht hat, dass Hate-Speech gegen die muslimische Minderheit der Rohingya in Myanmar zu genozidaler Gewalt geführt hat. Da gibt es noch mehrere Fälle, wo Hate Speech wirklich zu so furchtbarer Gewalt geführt hat. Also es ist nicht nur ein Hate Speech-Problem in Israel, in Deutschland, sondern wirklich global. Und die Restriktionen sind einfach auch ganz anders. Und man muss tatsächlich sagen, dass Deutschland, glaube ich, somit die stärksten Regulierungen und Restriktionen weltweit hat, was Social Media angeht.
Deutschland hat also theoretisch, zumindest gesetzlich, viele Restriktionen gegen Hass im Netz. Dennoch ist der Ruf nach weiteren Einschränkungen immer wieder sehr laut. Häufig zu hören ist die Forderung, Messenger wie Telegram oder andere Dark Social Media aus den App Stores zu nehmen. Das Team von Polysphere hat sich auch dazu Gedanken gemacht, ob das etwas bringen könnte.
Also erstmal, Dark Social ist ja kein, sagen, wissenschaftlich hermetisch klar abgegrenzter Raum. Wir haben dazu ein paar Plattformen gezählt, die sozusagen bis schwach reguliert sind und schwach moduliert sind. Und solche Messenger, wie zum Beispiel Telegram, aber auch andere, ja oft auch in zum Beispiel repressiven Regimen verwendet werden, um Oppositionelle unter möglichst wenig Kontrolle des Staates, des repräsentativen Staates zu vernetzen, dass sich Menschen anonym im Internet auch äußern können. Das hat ja auch einen freiheitsrechtlichen Aspekt. Und deswegen sozusagen auf die Frage klares Nein, das ist nicht der Weg, dass man, wie die aktuelle Debatte ja auch ist, einer Plattform, einem Betreiber, der sich sozusagen gegen jegliche Regulierung und Moderation und natürlich auch Sanktionierung von menschenfeindlichen Inhalten stellt oder dem nicht nachkommt, dass man da irgendwann plattformspezifisch Maßnahmen ergreifen muss und kann, das würde ich durchaus befürworten. Das muss man im Einzelfall dann prüfen. Auch Messenger und auch Plattformen, die eine gewisse Freiheit oder eine gewisse Unreguliertheit haben. Vom Grundgedanken hat das eben was Freiheitsrechtliches. Da darf man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, glaube ich.
Ich würde auch die Frage der Umsetzbarkeit stellen, der praktischen Sinnhaftigkeit. Denn wenn man jetzt tatsächlich bestimmte Messenger, wie zum Beispiel zwischen soziale Medien wie Telegram, einfach aus den App Stores verbannen würde, heißt es ja nicht, dass diejenigen, die die App schon runtergeladen haben, und das ist ja eine riesige Gruppe von sich schon radikalisierenden Menschen, dass die das dann auch freiwillig löschen werden. Das heißt, natürlich wird dann der neue Zugang für andere Menschen schwer, aber es hilft ja dann erstmal konkret nichts mit denen, die schon da sind und das schon nutzen.
Es gibt da keinen Shortcut. Und genauso wenig, wie wir sagen würden, dass wir irgendwie andere Plattformen oder andere Netzwerke abschalten, weil dort eine Gruppe, die missbraucht oder dort die Straftaten begeht, wie auch immer, kann das keine, sagen, Ausrede dafür sein, dass wir an die Ursachen müssen. Und die Ursachen liegen nicht in diesen Plattformen genuin. Da gibt es katalysierende Elemente, das ist ganz klar. Aber die Ursachen liegen ja weitaus tiefer und in den Personen selbst. Und Antisemitismus ist auch leider obviously kein neues Phänomen und der war schon immer da und der verändert sich. Und auch wenn ich das verstehe, gerade politisch sind die Forderungen dann immer sehr schnell da. Ich erinnere an die Debatte um die Netzsperren bei kinderpornografischen Seiten. Da gibt es immer so einen Reflex oder sozusagen diese staatlichen Eingriffe hochzufahren. Aber am Ende behandelt man damit nur die Symptome und es führt keinen Weg daran vorbei, dass wir eben wirklich in diesen Dialog gehen, in die Auseinandersetzung. Wie gesagt, Dialog ist nicht überall und immer möglich, aber am Ende müssen wir quasi nicht eher an die Menschen, die diese Plattform nutzen und Plattform an und für sich nicht das erste Mittel.
Auch sollte erwähnt werden, dass Antisemitismus nicht nur ein Problem des Dark Social Bereichs ist. Auch die klassischen Social-Media-Plattformen wie Twitter, Facebook, Instagram haben trotz sogenannter Melde-Buttons ihre Probleme, wie Monika Hübscher noch einmal klar macht.
Jede Minute werden Millionen von Posts gepostet, ja? Und viele sind dabei auch Hass und einige davon sind antisemitisch. Also wie soll man dem nachkommen? Ich glaube, dass das alleine nicht hilft. Das hängt ja von sozusagen Freiwilligen ab, die Antisemitismus in den sozialen Medien melden auf der jeweiligen Plattform oder auch bei NetzDG. Das ist erstmal unglaublich umfangreich und schwierig. Das heißt, diese Menschen sind auch dann schon sensibel für Antisemitismus und können Antisemitismus in den sozialen Medien dekodieren. Das heißt aber noch nicht, dass es auch unter den Parametern fällt, die zum Beispiel zu einer Strafverfolgung führen. Ich kenne sehr, sehr viele sehr extreme Inhalte, die in den Social Media waren. Das ist wirklich Vernichtungsantisemitismus oder auch Mordaufrufe an Jüdinnen und Juden und so weiter und so fort. Und die sind teilweise immer noch nicht runtergenommen. Die habe ich selbst ganz oft gemeldet. Es ist sehr schwierig, weil es müssen erstmal die User und Userinnen, die es melden, sensibilisiert sein für antisemitische Inhalte. Dann muss es auf der anderen Seite verstanden werden und geprüft werden, ob es denn tatsächlich antisemitisch ist. Und das ist schon allein problematisch. Also mit Netz.de funktioniert das weitaus besser. Eine riesige Hilfe sind Organisationen wie zum Beispiel RIAS, die das dann nochmal angucken, nochmal rekonstruieren oder nochmal nachschauen, ob es antisemitisch ist und es dann an die Polizei weitergehen. Von den Plattformen selbst, also ich bin auf mehreren Social-Media-Plattformen und wenn ich den Antisemitismus melde, passiert mir das gar nicht.
Wenn also Meldebuttons derzeit nur wenig Auswirkungen haben und das Abschalten den Hass nicht eindämmen wird, wie sieht Monika Hübscher dann die Zukunft?
Eine sehr deprimierende Frage, auf die ich nur eine wahnsinnig deprimierende Antwort habe. Und es hält mich nachts wach, weil jede Form von Rassismus und Hass schlimmstenfalls zum Mord führt. Und wir haben das in Hanau und Halle erleben können von zwei Tätern, die sich online radikalisiert haben und ihre Manifeste auch online gestellt haben. Deswegen, es ist eine Sisyphus-Arbeit und deswegen glaube ich auch, dass wir stärker auf die Plattformen einwirken müssen. Also es muss eine bessere Vernetzung stattfinden zwischen Policymakern, den Plattformen, der Politik und Wissenschaftlerinnen und Multiplikatorinnen. Es muss an ganz verschiedenen Stellen gearbeitet werden. Und ich sehe, dass das jetzt mehr und mehr passiert in Deutschland und da bin ich auch sehr froh. Allerdings gibt es ein Antisemitismusproblem oder ein Hate-Speech-Problem in den sozialen Medien, seit es soziale Medien gibt und das ist schon verdammt lange. Und ich bin da besorgt und hoffe, dass das Zusammenspiel von Regulierung, von mehreren User und Userinnen mit Social Media Literacy und generell mehr Awareness, Antisemitismus in der Gesellschaft oder andere Formen von Hass, sehr weit verbreitet ist auch Islamfeindlichkeit in den sozialen Medien oder Rassismus, ja, also sämtliche Formen von Hate, dass einfach die Awareness dazu führt, dass es eingedämmt wird.
Wie der Hass im Netz eingedämmt werden kann, dazu haben wir uns noch einen weiteren Experten eingeladen. Björn ist aktiv bei LoveStorm, einer Trainingsplattform gegen Hass im Netz. Nachdem Hass im Netz sich nicht nur in Form von Antisemitismus äußert, sondern ganz allgemein gefährlicher Hass auf Andersdenkende praktiziert wird, sei hier nur sein Vorname genannt. Ich habe Björn gebeten, uns darzustellen, wie Hass im Netz sich eigentlich anfühlt.
Jeder Mensch weiß wahrscheinlich noch, wie er oder sie sozusagen zum ersten Mal damit betroffen war und wie sich das angefühlt hat. Und das fühlt sich meistens überhaupt nicht gut an. Und so die erste Reaktion auf Hass im Netz ist eigentlich Überforderung. Was tue ich eigentlich? Was kann ich tun? Und wenn ich selber betroffen bin, natürlich auch nochmal eine größere Betroffenheit selber, wenn ich angegriffen werde, bis hin zu dem allgemeinen Gedanken von die Welt ist schlecht, wie können Leute denn so etwas von mir denken? Und hinzu kommt noch ganz häufig, und das ist für mich ganz wichtig, dass ganz häufig Menschen, die im Netz angegriffen werden, keine Solidarität erfahren, sondern die, weil eben alle überfordert sind, reagiert niemand und der Hass bleibt einfach so stehen. Und das löst dann bei ganz vielen auch nochmal das Gefühl aus, so, wieso verteidigt mich denn niemand? Das lesen jetzt all meine Freunde, wieso sagt denn niemand was dazu? Wieso erhalte ich da keinen Rückhalt? Und das ist eine große Verunsicherung, mit der Menschen konfrontiert sind, die das mitkriegen. Sei es, wenn sie selber betroffen sind, aber sei es auch, wenn ich bei Antisemitismus denke, ne, dann, und ich nicht selber Jude oder Jüdin bin, wo ich einfach denke, wie kann denn sowas sein? Das ist doch sowas von, das kann man doch nicht stehen lassen. Und weiß aber selber auch nicht, wie ich damit umgehen soll und lasse es dann vielleicht doch stehen, weil ich, keine Ahnung, mich wieder ablenke und schwupp im Netz woanders bin.
Und wie kann man dann reagieren? Also wie könnte ich reagieren, wenn ich mitbekomme, hier kommt Antisemitismus, wird wieder weiter verbreitet, es wird vielleicht eine Person wegen ihrer Jüdischseins diffamiert?
Also wenn sozusagen die Betroffenen da sind und sichtbar sind, dann würde ich, geht's mir immer darum, die Angriffenen zu stärken und ihre Position zu stärken, weil es geht darum, dass diese Menschen aus dem Netz geschmissen werden, aus den sozialen Medien herausgedrängt werden, dass ihnen gesagt wird, sie dürfen nicht mitreden. Und dann geht es genau darum zu sagen, hier, mir ist wichtig, dass XY hier im Netz ist und was macht, und dann rede ich mit der Person selber oder ich rede, sage es auch offen in der Gruppe. So, das ist das, glaube ich, das eine Wichtigste, wo diese Angegriffenen zu stärken, das ist ein total wichtiges Punkt. Und der zweite Punkt wäre auch nochmal zu gucken, wer guckt denn sonst noch alles zu? Wer liest denn das sonst noch? Sind die denn wirklich alle dieser Meinung? Kann ich nicht da auch so etwas wie eine Gegenöffentlichkeit schaffen? Und sei es auch nur, dass ich gucke, was weiß ich, bei Facebook-Kommentaren gibt es ja meistens auch immer jemanden drunter, der das schon gesagt hat, der was Vernünftiges gesagt hat, und dann, dass ich deren Kommentare like oder und sonst die unterstütze. Einfach so. Und dann werden halt die kritischen Kommentare, was weiß ich, bei Facebook hervorgehoben und landen weiter oben und nicht nur all diejenigen, die sagen, den Hass weiterstreuen.
Den Hass weiterstreuen, aber das sind ja dann zum Teil auch einfach nur Memes, die sich nicht unbedingt nur gegen eine einzelne Person richten, also der Hass gegen eine größere Allgemeinheit. Und da kann man vielleicht gemeinsam mehr erreichen. Ihr bietet solche Trainings an. Wie viel kann man denn da gemeinsam erreichen, wenn da sich mehr Leute zusammenschließen?
Ich meine, bei Antisemitismus gibt es nochmal ein besonderes Problem dazu. Es macht häufig schon einen Unterschied aus, das erstmal zu benennen. Zu sagen, hier, das ist antisemitisch, das ist beleidigend, kann ich auch bei anderen Sachen sagen. Ich kann auch sagen, das hier ist, das ist ein sexistischer Beitrag oder ein rassistischer Beitrag oder wie auch immer, und sagen, dass ich das sozusagen nicht stehen lassen will. Schon allein das macht einen Unterschied aus. Ich glaube, das ist es dann. Und dann gucke ich schon noch, wenn ich jetzt in größeren Shitstorms unterwegs bin, schaue ich, wie gesagt, auch nach, wer ist sonst noch da. Oder ich hole mir auch Hilfe von anderen Leuten dabei. So, es geht nicht darum, jetzt die Mehrheit zu sein, aber meiner Erfahrung nach ist es einfach, wenn man zu zweit oder zu dritt ist, hält man diesen ganzen Scheiß besser aus. Also das sich auch mal zu gucken, wo gibt es denn Leute, die eine vernünftige Meinung haben, und an die halte ich mich dann.
Also Allianzen schmieden, gemeinsam da sein und dem Shitstorm aushalten?
Dieses Shitstorm aushalten ist etwas, was sozusagen die Leute, die betroffen sind, sie haben ja gleich die Wahl. Sie müssen den irgendwie aushalten. Ich kann natürlich sozusagen, wenn es, was weiß ich, bei Facebook oder Twitter ist oder sonst was, ich kann natürlich die klassischen Sachen gehen und versuchen zu melden. Beim Klassenchat kann ich auch mal den Lehrer oder die Lehrerin hinzurufen und sagen, was läuft hier eigentlich? Oder ich kann ganz schlimme Sachen auch, strafrechtlich verfolgbare Sachen auch bei der Polizei melden, um sozusagen bestimmte, ja, formale Schritte zu gehen. Und ansonsten ist es dann ein klares Grenzensetzen. Darum geht es eigentlich. Klar zu sagen, hier, das und das will ich nicht erdulden. Ich sage, für mich ist immer wichtig, so nichts gegen die Angreifenden, aber dieses Verhalten, was dort an den Tag gelegt wird, ist nicht akzeptabel. Und da setze ich dann auch dagegen und da klage ich dann auch und sage auch, das ist so und so nicht okay und ich möchte, dass du das löscht und ich möchte, dass du es runternimmst. Und gleichzeitig auch was, ne, es ist nicht nur die Hassenden, sondern es sind halt auch die ganzen anderen Leute drumherum. Und um die geht es hauptsächlich. Es geht um die Moderierenden von der Gruppe, es geht um die Leute, die sozusagen auch in der Gruppe mitlesen und die schweigende Mehrheit bilden. Und es geht dann auch um die Menschen, die halt sozusagen direkt betroffen sind. Und wie kann ich mit denen was anderes machen?
So sehen wir also zuletzt, das Internet, die sogenannten sozialen Medien und Messenger-Dienste, sie alle sind auch ein Diskursraum in der Gesellschaft, halb öffentlich oder öffentlich. Und hier gibt es eine klare Antwort von Björn auf den Hass.
Ich finde, die wichtigste Antwort gegen Hass im Netz ist, dort, wo ich zu Hause bin, dort, wo ich Leute kenne, dort, wo ich mich aufhalte, Hass keinen Raum zu geben, Hass zu widersprechen, klar zu sagen, hier, mir ist wichtig, dass all die Menschen, die angegriffen und angefeindet werden, weiterhin in dieser Community bleiben können, dass sie dort zu Hause sein können und dass Hass und Angriffe und Gewalt dort keinen Raum finden.
Und das war unsere Sendung Antisemitismus im Internet und Dark Social, wie sich der Hass auf Jüdinnen und Juden im Netz verbreitet. Bedanken möchten wir uns bei unseren ExpertInnen Monika Hübscher, dem Team von Polysphere, Philipp Seelhoff, Mareile Ide und Gregor Bauer sowie Björn von Lovestorm. Im Internet finden Sie bei www.lora924.de diesen Beitrag und die Links zu den Webseiten der Partner abgelegt. Diese Sendung ist aus der Zusammenarbeit mit dem Community Media Forum Europe, CMFE, entstanden, im Rahmen des Projekts Get the Trolls Out vom Media Diversity Institute, MDI. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bleiben auch Sie aktiv gegen Hass und Antisemitismus.